Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Mit Vera Linz.
Und mit Martin Böttcher. Herzlich willkommen.
Wie es ist, Flüchtling zu sein, das haben die meisten Menschen hierzulande noch nicht erlebt. Flucht ist deshalb für viele ein abstrakter Begriff. Dennoch kann man nachvollziehbar machen, was es heißt, sein Land verlassen zu müssen. Digitale Medien können dies eindringlicher denn je vermitteln. Wir stellen Ihnen einige dieser Nahaufnahmen vor und sprechen mit einer Frau, die die Odyssee eines Flüchtlings über das Smartphone miterlebt hat.
Ebenfalls ungefiltert erreichen uns über das Internet Mobbing, Hass und Fremdenfeindlichkeit, zum Beispiel über Facebook. Die Bundesregierung und nicht nur die will, dass das soziale Netzwerk dagegen einschreiten soll. Doch inwieweit ist es sinnvoll, Hetze in jeglicher Form unsichtbar zu machen? Denn die Hetzer selbst gehen davon ja nicht weg.
Darüber reden wir in dieser Sendung und am Ende gibt es heute den 7. Teil unseres Serials Mehr als ein Mord. Autorin Jenny Roth begibt sich darin auf Spurensuche im Mordfall Khaled Idris Barai.
Die Musik kommt wie immer aus dem Netz und wie immer ist es Musik, die kostenlos heruntergeladen werden und weiterverbreitet werden kann, wenn die Lizenzbedingungen von Creative Commons beachtet werden. Eine davon lautet, dass der Künstler genannt wird. Das machen wir doch gern. Sans-Nom mit Everything We Know Is Wrong.
Breitband Topic.
Wie leben Flüchtlinge in Lagern und warum kommen sie nach Europa? Viele von uns haben davon, wenn überhaupt, nur eine abstrakte Vorstellung. Digitale Medien versuchen, unser Bild von Flucht ganz neu zu prägen, zum Beispiel durch aufwendig gemachte interaktive Dokumentationen, die den Alltag von Flüchtlingen veranschaulichen.
Die Schauplätze von Flucht und Vertreibung in Kenia, dem Irak oder Griechenland kommen uns so plötzlich ganz nah. Tobias Feld stellt eine Reihe beeindruckender Nahaufnahmen vor, die im Internet zu finden sind.
Plötzlich steht man in Dadaab, dem größten Flüchtlingslager der Welt. Seit 1991 fanden im Norden Kenias rund eine 500.000 Somalier Zuflucht vor Bürgerkrieg und Hunger. Tausende kommen täglich hinzu. Über 8.000 Kinder erblickten hier das Licht der Welt. Mitte 2014 verzeichnete das Flüchtlingshilfswerk der UN weltweit 56,7 Millionen Flüchtlinge, den höchsten Stand seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Doch das Beeindruckendste sind nicht Zahlen wie diese, es sind die Menschen dahinter. Wie Dadaab-Stories macht derzeit eine ganze Reihe multimedialer Webdokumentationen ihr Schicksal sichtbar. In verschiedenen Videoclips führt die kenianisch-amerikanische Produktion durch ein Lager, dessen Bewohner aller Not zum Trotz nicht ihren Lebensmut verloren haben. Hier wird geliebt und geheiratet, gearbeitet und Kunst geschaffen. In den Augen der Produzentin Liz Manis richten Medien ihr Augenmerk nur im Falle schriller Schlagzeilen auf solche weit entfernte, schmutzige Ecken des Globuses. Mit Dadaab-Stories wolle man der weltweiten Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, all die außergewöhnlichen und inspirierenden Menschen kennenzulernen, mit denen man die Ehre zu arbeiten gehabt hätte. Etwa die 18-jährige Koswa Asadwasame, die dem Flüchtlingsleben mit Poesie begegnet. Oder dem ehemaligen Profifußballer Somalias, Mohammed Ali Ahmed, der sich rührend um sein gehandicaptes Kind kümmert.
Ich habe 9 Kinder. Einer davon ist Abdirsak. Er ist mehrfach behindert, kann nicht gehen, sitzen oder für sich selbst sorgen. Das macht es für mich wirklich schwer, seit seine Mutter uns vor 1,5 Jahren verlassen hat.
Die Reise ins syrische Flüchtlingscamp Domis im Norden des Iraks beginnt mit der Geräuschkulisse spielender Kinder, ehe dem im anschwellenden Verkehrslärm der Muezzin zum Gesang ansetzt. Schließlich spannt sich der Blick über dieses schwarz-weiß illustrierte Labyrinth Refugee Republic mit seinen unzähligen Gassen, Zelten und Bretterbuden, die sich auf 4 verschiedenen Routen erkunden lassen. 37% der 58.000 Bewohner sind jünger als 15 Jahre. Vor allem die Kinder dominieren denn auch das Lagerleben. Auf einer kleinen Anhöhe verkaufen 2 von ihnen Wellensittiche, während das Waisenkind Fatma Gül die Geschichte ihrer Flucht in einen Gesang kleidet. Wie Mosaiksteinchen fügt sich so ein Bild zusammen, das einen tief in den Alltag eines Flüchtlingscamps eintauchen lässt. Die Dokumentation aus Klängen und Bildern, Illustrationen und Filmen erzeugt einen Sog, der einen die Zeit vergessen lässt. Was bleibt, sind Geschichten wie die der Syrerin Zainab Hassan Kassim.
Aleppo war in jeder Hinsicht großartig. Als Frau konnte man selbstständig die Einkäufe erledigen. Doch dann wurde unser Haus bombardiert. Nun leben wir seit 1 Jahr hier im Lager. Doch ich möchte so bald wie möglich wieder zurück. Schließlich lebt meine Familie noch dort.
Am Anbeginn der Doku Der Zaun schweift der Blick nur über ein großes blaues Meer. Eine multimediale Reportagereise entlang der Grenzen Europas. Vom Ghetto Melilla über das Drehkreuz Istanbul bis zur Insel der Hoffnung Ägäis unternimmt hingegen die hintergründige Produktion Der Zaun. Den Syrer Walid im Istanbuler Schleuserviertel Aksaray begleitet man auf seiner Odyssee Richtung Europa ebenso wie Mohamed Jim bei seinen verzweifelten Versuchen, die spanische Enklave Melilla zu erreichen. Nach der Erfahrung des Fotojournalisten Benjamin Stöss hätten sie mit ihrem Projekt gerade zur Hochzeit Pegidas und anderer Bewegungen viele Leute für das Thema sensibilisieren können. In der Tat wurde Der Zaun jüngst mit dem Europäischen Online-Medienpreis für Integration CIVIS ausgezeichnet. Noch einen Schritt weiter geht die App My Life as a Refugee. Der Mediennutzer schlüpft hier in die Rolle eines Flüchtlings. Wenn ein Konflikt dein Dorf einkreist, fragt die vom UN-Flüchtlingswerk lancierte App, oder du politisch verfolgt wirst, harrst du bei deiner Familie aus oder ergreifst du die Flucht? Diese einzigartige App, schreibt der britische Guardian, scheue nicht davor zurück, das wahre Schicksal der Flüchtlinge sichtbar zu machen. Mit Hilfe der Fluchtgeschichten der Hauptfiguren Aminka, Paolo und Merizia kommt uns der tägliche Kampf der Flüchtlinge ums Überleben plötzlich ganz nah.
Tobias Feld war das, über das Sichtbarmachen von Flüchtlingen im Netz.
Bei uns im Studio ist jetzt Julia Tieke. Sie ist Journalistin und Feature-Autorin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch hier für unser Programm Deutschlandradio. Herzlich willkommen.
Hallo.
Julia Tieke lernte während einer Recherche den jungen Syrer Fayez kennen und hat mit ihm während seiner Flucht nach Europa einen intensiven Austausch über Facebook geführt. Erst machte sie daraus ein Hörspiel, dann veröffentlichte sie den Dialog als Buch. Das Ganze heißt »Mein Akku ist gleich leer«.
Genau, und dieses Buch beinhaltet den Austausch über den Facebook Messenger. Hast du den, Julia, als Journalistin eigentlich geführt oder war das irgendwann ein Dialog unter Freunden?
Also dieser Chat war eigentlich ein rein privater Chat tatsächlich, weil ich eben Fayez kennengelernt hatte und dann für eine Recherche eines sehr langen Features, einstündigen Features. Ich habe dann angefangen, das Manuskript zu schreiben und wollte damit beginnen, die Begegnung mit Fayez zu beschreiben, weil die sehr eindrücklich war. In der Südtürkei hatte ich ihn getroffen. Und ich hatte dann gehört, er hätte sich auf die Flucht gemacht und ich wollte dann einfach wissen, wo ist er jetzt, wie geht es ihm? Und so fängt der Chat auch an und das war erstmal eine rein private Sache und nicht zur Veröffentlichung bestimmt.
Wie kam es denn dann dazu, dass du beschlossen hast, das ist so wichtig oder das ist vielleicht so aussagekräftig, dass wir daraus mehr machen als nur einen ganz privaten Dialog, sondern dass das eben jetzt auch noch als Buch veröffentlicht wird?
Ja, das war ein längerer Prozess. Also ich hatte diese Unterhaltung, habe wenig darüber erzählt Leuten. Es war wirklich eine andere Zeit, muss man sagen. Es ist jetzt ein knappes Jahr her. Wir lesen jetzt über Journalisten, die in der Zeit darüber schreiben, wie sie Menschen aus Ungarn nach Österreich bringen, über die Grenze. Vor einem knappen Jahr war es ganz anders. Ich war mir zum Beispiel gar nicht sicher, grenzt es an Fluchthilfe, schon allein Geld anzubieten. Ich habe wenig darüber gesprochen, bis ich irgendwann gemerkt habe, es belastet mich, weil es ist eine schwierige Situation auch. Und irgendwann fand ich mich auf dem Zahnarztstuhl wieder und es war klar, ich knirsche in der Nacht. Und dann war klar, okay, mich belastet das. Ich habe angefangen, darüber zu erzählen. Und dann haben mir mehrere Leute gesagt, veröffentlicht das. Ich habe dann eine Weile gezögert noch und dachte dann aber irgendwann, ja, es ist ein guter Text, so rein dokumentarisch, weil er eben was erzählt über die Kommunikation zwischen sehr verschiedenen Situationen. Und es ist eben nicht über jemanden, sondern es ist wirklich über ihn und mich. Und dann habe ich ihn natürlich um Erlaubnis gefragt. Es war noch nicht klar, kommt er an? Die Balkanroute war noch ziemlich unbekannt. Auch das spielte eine Rolle. Man hatte viel gehört dann übers Mittelmeer, aber eben die Route, die jetzt durch die Medien im Moment sehr präsent ist, die er gegangen ist, war damals wirklich im Grunde nicht bekannt. Und das waren zwei Gründe zu sagen, okay, ich frage ihn, ob er einverstanden ist.
Wenn man das Buch liest, dann wird ziemlich schnell deutlich, was da für Lebensrealitäten aufeinandertreffen. Da schreibt jemand eine Nachricht aus einem mazedonischen Wald. Du selbst warst hier in Deutschland, legst dich abends ins Bett, wie wir alle. Wie hat sich diese Situation live angefühlt, wenn man das so live quasi miterlebt?
Naja, also es war eben schon, ich war eben nervös in der Zeit. Ich habe angefangen, mit den Zähnen nachts zu knirschen. Hilflos und auch überfordert teilweise, weil ich konnte ja gar nicht viel tun. Und sozusagen, es gibt ja auch in diesem Text dann die Aufmunterung durch Fayez an mich, also dass er sozusagen in so eine Situation kommt und sagt, mach dir keine Sorgen. Und ja, es war eine Zeit, wo einfach nochmal, es war mir auch vorher klar, aber ich denke mir und vielleicht dann auch den Lesern wird so bewusst, mit was für einem Privileg wir hier eigentlich leben, also geografisch und historisch. Und ja, das ist so ein ganz wichtiger Punkt im Text, aber das war eben eine Zeit, in der das klar wird, wenn man eben sagt, ich gehe jetzt ins Theater, ich stelle den Chat jetzt aus und man schreibt es jemandem, von dem man weiß, der ist jetzt gerade in seiner Hütte im Wald oder Schlimmeres.
Was diese Form der Kurznachrichten jetzt in Buchform ja auch so besonders macht, das ist ja diese Authentizität. Fayez befindet sich das ein oder andere Mal in gefährlichen, ja fast schon so auswegslosen Situationen. Und trotzdem schreibt er, wie wir auch ja jeden Tag auf WhatsApp oder so, mit Humor, als junger Mann, der einer jungen Frau in Deutschland schreibt. Und dann ist er wieder völlig niedergeschlagen, möchte nicht mehr weiterleben, stellt sein Menschsein in Frage. Sind diese nicht fiktiven Dokumente eine Möglichkeit, Menschen das Schicksal näher zu bringen, also es verständlicher zu machen?
Also ich denke schon, ich hoffe schon. Das Feedback sagt es auch, da muss man natürlich die Leute fragen, die es gehört haben und die es lesen. Also das Feedback auf den Text ist sehr stark und ich glaube, dass hier eine große Rolle spielt, dass eben vor diesem Medium Internet, Chat sozusagen diese Nähe erzeugt wird, eine direkte Begegnung, fast, also natürlich nicht gleich direkt, aber fast so direkt wie Menschen jetzt hier zu begegnen, was ja auch sehr viel verändert. Und ja, und ebenso auch die eigene Rolle vielleicht stärker zu reflektieren. Und meine Hoffnung ist immer, dass es sozusagen nicht nur darum geht, ein Schicksal einem näher zu bringen, sondern eben ja dadurch, dass die eigene Rolle hier vielleicht stärker mit reflektiert wird, wie wir hier leben, dass eher eine Solidarität entsteht als Mitleid zum Beispiel. Also Empathie ist natürlich so eine Voraussetzung oder das Schicksal näher zu bringen ist eine gute Voraussetzung, ja, um vielleicht dann solidarischer auch handeln zu können. Und ich glaube, dass das schon in diesen Dokumentationen möglich ist.
Du hast ja auch sehr starke Emotionen entwickelt in dieser Zeit. Hast du auch im Interview erzählt, da hast du von deiner Wut und Hilflosigkeit gesprochen, die du während dieser Gespräche auch hattest. Auf eine bestimmte Weise sind also ähnliche Gefühle entstanden, wie vielleicht bei den Leuten da waren, die zur Flucht getrieben worden sind. Lässt sich das vergleichen oder wie würdest du es beschreiben?
Naja, so Wut und Hilflosigkeit sind natürlich sehr universelle Gefühle, die durch viele Dinge ausgelöst werden können. Deswegen ist der Vergleich sehr schwierig. Andererseits eben ist es so wichtig auch zu sagen, ja, auch der Umgang ist gar nicht so leicht. Also es ist auch eine Belastung, ohne dass man dadurch sagt, ich erlebe jetzt was Gleiches wie jemand, der auf Flucht ist. Das ist natürlich nicht so. Aber also die Ursachen sind natürlich ganz, ganz anders. Aber es können Gefühle entstehen, die dann hoffentlich zu einer Handlung kommen. Und diese Gefühle sollte man eben auch nicht ignorieren oder unterdrücken, und sondern damit einen Umgang eigentlich finden. Und das war sozusagen zur Veröffentlichung vielleicht dann nochmal eine der größten Künste oder so, die einzige Leistung sozusagen, weil das ist ja einfach ein Dokument, das ist keine Literatur, es ist alles so passiert. Und wichtig für mich war dann aber genau diese Gefühle und diese Unbeholfenheit auch mit drin zu lassen im Text und nicht zu zensieren sozusagen, sondern zu sagen, genau darum geht es auch, das deutlich zu machen, was auch auf meiner Seite passiert ist, und Sätze, die ich sonst niemals so schreiben würde, die aber natürlich dann fallen, die auch so stehen zu lassen.
War das eigentlich eine bewusste Entscheidung, so gar kein Vorwort da drin zu haben, sondern so direkt einzusteigen in diese Chat-Protokolle?
Ja, also genau, neben der Entscheidung, also das Ganze natürlich zu übersetzen und ganz leicht zu editieren, um es verständlicher zu machen, war eigentlich die einzige dramaturgische Entscheidung oder Entscheidung, der einzige Eingriff zu sagen, Anfang und Ende zu setzen. Und es fängt an, wie der Chat angefangen hat. Das Ende habe ich dann relativ bewusst gesetzt an einem offenen Punkt. Also irgendwann war klar, ich war auch sehr froh zum Zeitpunkt, als die Veröffentlichung näher kam, war dann klar, Fayez hat die Flucht geschafft. Also ich hatte irgendwie nie so richtig Zweifel. Es gab auch noch nicht die Geschichten von Lastwagen mit 70 Toten. Ich hatte keine Zweifel, dass er ankommt, aber es war natürlich sehr schön, dass er dann da war. Und trotzdem habe ich entschieden, ich möchte jetzt nicht erzählen, er ist angekommen, sondern es muss offen bleiben, weil sozusagen sein Asylantrag war dann auch noch nicht bewilligt und ich wollte ein relativ offenes Ende haben. Und das waren so die einzigen Eingriffe in das, was sonst wirklich rein Dokument ist.
Durch diesen Zugang, den du gewählt hast, aber auch durch den Zugang, den wir im Beitrag gehört haben, interaktive Darstellungsformen, Apps und so weiter, kann man sicherlich Empathie hervorrufen bei den Menschen. Aber wo würdest du die Grenzen dieser Erzählform sehen?
Ja, das habe ich mich in letzter Zeit öfter gefragt, auch in Diskussion mit Leuten. Damals, als ich dann Freunden erzählt habe von diesem Chat, hatten wir kurz das Gefühl, oh, eigentlich sollte man fast eine App entwickeln, wo jeder mit jemandem auf Flucht in Kontakt treten kann. Dann war aber schnell klar, das geht nicht, das kann man nicht machen, denn für die Leute ist das Realität. Und ich kannte Fayez, eine andere Situation, als zu sagen, wir vermitteln jetzt sozusagen Brieffreundschaften. Aber die Idee kam auf, im Moment muss man ja auch, in der Berichterstattung kann man auch sehen, es werden Leute auf der Flucht begleitet und mit dem Bewusstsein, dass das auch im tiefsten Unglück oder gar im Tod enden kann, denke ich, sind da ethische Grenzen oder Fragen relativ schnell erreicht. Ich muss da rückwirkend auch sagen, dass ich damals eben den Gedanken gar nicht zugelassen habe, dass er die Flucht nicht überleben könnte. Das war, ja, habe ich vielleicht verdrängt, ich weiß es nicht. Also ich glaube, da müssen Grenzen sein, wie sehr man in so eine Live-Doku geht. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, ich bin noch hier nicht in einer Doku-Soap.
Ist ja, es voyeuristisch dann, oder?
Ja, eben. Also es kann voyeuristisch werden. Ich glaube, das ist schon eine Gefahr. Die Web-Dokus, die erwähnt wurden, ich glaube, dass die gut sind, um etwas nachzuvollziehen. Den Text, den wir veröffentlicht haben, glaube ich, der betont nochmal stärker eben das Verhältnis von einem Leben hier zu einem Leben woanders, hat nochmal einen anderen Aspekt. Und ansonsten finde ich, dass eben die Bilder, die wir jetzt sehen, das Bild von dem kleinen Aylan oder überhaupt die Vorstellung von diesem LKW, da sieht man, dass wiederum auch sehr klassische Medien eigentlich eine sehr starke Empathie erzeugen können.
Julia Thieke, vielen Dank. Unter dem Titel Mein Akku ist leer hat sie jetzt ihre Dialoge mit dem Flüchtling Fayez veröffentlicht. Fayez veröffentlicht. Alle Infos und Links dazu auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de. Good night, Kathy. See you tomorrow. Good night, Dad. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember?
Singing in the Rain. Dieser Klassiker wurde gecovert von David Mumford. Der kommt aus Brighton in Großbritannien und viel mehr ist nicht über ihn bekannt. Auch sein Musikausstoß ist eher sparsam. Vor 2 Jahren gab es das Album Bonfire Music, seitdem nur 2 EPs, vor allem mit Coverversionen. Aber die sind gut gelungen, wie man ja gerade hören konnte.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen in dieser Woche von Tim Wiese. Hallo Tim.
Hallo ihr beiden.
Eigentlich will die Bundesregierung mit einem neuen Gesetz für mehr offene WLAN-Hotspots sorgen, also öffentliche Internetzugänge. Diese Woche hat das Kabinett aber nun einen Entwurf beschlossen, der möglicherweise genau für das Gegenteil sorgt. Warum?
Ja, die Bundesregierung, die gibt erstmal vor, mit dem neuen Gesetz Anbieter von einem WLAN-Hotspot von der sogenannten Störerhaftung zu befreien. Störerhaftung bedeutet, Betreiber eines Internetzugangs haften für Rechtsverletzungen der Nutzer. Zum Beispiel, wenn sich jemand illegal einen Song runterlädt. In dem Gesetzesentwurf steht nun, dass Hotspot-Anbieter ihr Netzwerk angemessen schützen müssen, also zum Beispiel durch ein Passwort. Außerdem sollen Nutzer vorher erklären, dass sie keine Rechtsverstöße begehen würden. Wenn das passiert, haftet der Betreiber nicht, sollte es doch Probleme geben. Gegen diese Regelung gibt es heftigen Protest. Netzaktivisten und Branchenverbände regen sich auf, dass die Maßnahmen für die Betreiber viel zu aufwendig seien. Den Medienrechtler Professor Thomas Hören bringt der Gesetzesentwurf noch aus einem anderen Grund auf die Palme. Er sieht darin eine gewaltige Mogelpackung.
Bisher war die Rechtsprechung der Auffassung, dass WLAN sowieso von der sogenannten Störerhaftung frei sind. So, und jetzt kommt eine Verschärfung der Haftung eigentlich rein, indem man sagt, du kriegst im Grunde nur eine Haftungsfreizeichnung, wenn du zum Beispiel so eine Verschlüsselungstechnologie anbietest, die eigentlich mit dem Geist des WLANs überhaupt nicht konform sind. Das heißt, ich bringe die Leute in eine verschärfte Haftung rein, die bislang überhaupt nicht bestanden hat. Und das nennt man Gesetz zur Förderung offener WLANs.
Der Entwurf würde auch gegen EU-Vorgaben verstoßen. Die sehen nämlich vor, dass WLANs freizuhalten sind. Warum auch Anbieter von Cloud-Diensten durch das neue Gesetz große Probleme bekämen und was die Musikindustrie damit zu tun hat, erklärt Thomas Hören im ganzen Interview auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Die Zukunft des Journalismus ist gerettet. So werden in dieser Woche neue Vertriebsmodelle für Medienprodukte bejubelt. Zum einen ist Blendle gestartet, ein Online-Kiosk, bei dem man sich auch einzelne Artikel aus Zeitschriften Nachrichten und Zeitungen kaufen kann. Es gibt aber, Tim, auch eine Ankündigung von Google und Twitter, die einige Medienunternehmen frohlocken lässt.
Ja, man kann sagen, Google und Twitter, die eifern so ein bisschen Facebook nach. Sie wollen Berichte von Journalisten in Zukunft auch direkt auf den eigenen Plattformen veröffentlichen. Die Idee dahinter: Nutzer werden nicht mehr auf die Internetseiten von Medienanbietern weitergeleitet. Die Meldungen, die ploppen sozusagen direkt auf ihrem Smartphone auf, ohne dass sie Twitter- oder Google-Plattformen verlassen und länger warten müssen. Klar, die Dienste wollen die Nutzer so lange wie möglich halten, damit sie ihre Daten auswerten können. Erste offizielle Medienpartner sind die New York Times und der Guardian. Ab Herbst soll es losgehen.
Konkurrenz also für Facebooks Instant Articles. Facebook hat in dieser Woche mit einer anderen Meldung für Aufregung gesorgt. Unternehmensgründer Mark Zuckerberg hat nämlich Folgendes angekündigt.
I think people have asked about the dislike button for many years, and probably hundreds of people have asked about this. And today is a special day, because today is the day where I actually get to say that we're working on it and are very close to shipping a test of it.
Mark Zuckerberg hat also den von vielen gewünschten Dislike-Button angekündigt. Ein erster Testlauf steht wohl kurz bevor. Doch zum Thema Daumen nach oben und nach unten wurde in dieser Woche noch ein Facebook-Plan bekannt, der wohl weniger Freude auslösen wird.
Ja, das Unternehmen bietet ja auf fremden Seiten an, den Like-Daumen oder den Teilen-Button in deren Angebote mit einzubinden. Ab nächsten Monat will Facebook jetzt damit anfangen, die so gewonnenen Daten auszuwerten. Das heißt, Nutzern soll gezielt auf sie zugeschnittene Werbung angezeigt werden.
Facebook ist auch unser Thema im Interview gleich nach der kommenden Musik. Aber erstmal vielen Dank an dich, Tim.
Und hier ist diese Musik von Steady Hustle. Dahinter steckt der 21-jährige Joey Mossman, der sich bereits 2009 aus einer kanadischen Kleinstadt nach Toronto aufmachte, um dort seinen Platz zu finden. Dieses Jahr gab es auf der Musikplattform Jamendo.com ein erstes Album namens Copacetic, daraus Steady Hustles Song Smalls.
So take me down to your level. Oh, you know it's unstable up here from the way you move. So give me something to hold on to. No, I've never been a one to give in. But there's just something about you. So come on up, 'cause we can make headroom. In this room for one bedroom, you know that we can make room for two. So if you're good, then I'm better. With us just never leaving this room. But your past foul plays from your earlier days has left you all alone. We go through a bigger than they seem. Step right up and face the attraction. Your overreaction, useless as can be. I know we're short on time. I know we gotta work soon. The 9-to-5 push through to the moment I can see. The moment I can see you. Let you know.
Breitbandbesprechung.
Facebook hat ein Problem. Wie umgehen mit Hasskommentaren und rechter Hetze? Nach einem Treffen mit Bundesjustizminister Heiko Maas will sich das soziale Netzwerk jetzt an einer Art Taskforce gegen Hasskommentare beteiligen. Strafbare Äußerungen sollen schneller identifiziert und dann auch gelöscht werden.
Aber ist Löschung der richtige Weg, um mit Hetze in jeglicher Form umzugehen? Und soll Facebook selbst darüber entscheiden, was gelöscht werden soll, was nicht? Die Entscheidung ist nämlich nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Nicht jede fremdenfeindliche Äußerung zum Beispiel ist strafbar. Manche Meinungsäußerung müsste eine Gesellschaft auch ertragen können.
Kirsten Gollertz arbeitet an dem Forschungsprojekt Meinungsfreiheit im quasi öffentlichen Raum am Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin. Mit ihr haben wir gesprochen. Und wir haben Sie als erstes gefragt, wie sie das sieht. Hasskommentare löschen oder sollte Hetze sichtbar bleiben, damit sich die Gesellschaft damit auseinandersetzen muss?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage und die man aus ganz, ganz verschiedenen Perspektiven beantworten kann. Wenn ich selbst, glaube ich, als Nutzerin von Online-Netzwerken mir den Hut jetzt aufsetze und ich bin jetzt die Nutzerin von eines Online-Netzwerkes und ich sehe diese Hetze, dann glaube ich, würde ich mich sehr angegriffen fühlen und selbst davor zurückschrecken und Angst haben, vielleicht auch weiterhin zu posten. Aus einer wissenschaftlichen oder Regulierungsperspektive oder einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive ist es natürlich schon eine andere Frage, weil sie uns auch erst dadurch ermöglicht, solche Sachen zu beobachten und darauf reagieren zu können. Das heißt, wenn man solche Hetze rigoros runternehmen würde, auch im Minimalen, dann würde uns als Gesellschaft die Möglichkeit genommen werden, auch darauf zu reagieren und ein Verständnis und ein Verhältnis, eine Haltung dazu zu entwickeln. Das ist anders und da würde ich gerne unterscheiden, wenn wir halt über Sachen sprechen, die halt in die Illegalität wechseln. Also wenn Hetze so weit geht, dass sie halt im Sinne von illegalen Inhalten bestraft werden muss.
Wenn man Facebook aber nimmt, das ist ja eigentlich ist eine reine Content-Hosting-Plattform. Könnte man da nicht auch den Schluss draus ziehen, dadurch, dass sie eben keinen politischen Auftrag haben und keinen gesellschaftlichen Auftrag, dass sie sich auch gar nicht in die Inhalte einmischen sollten, dass sie einfach wie so ein neutraler Anbieter alles geschehen lassen müssten, was bei ihnen geschieht?
Also rechtlich gesehen sind sie als privatwirtschaftliches Unternehmen organisiert und in dem Sinne dann auch frei zu gestalten, wie ihr Produkt aussieht. Was nicht passieren sollte, ist, dass der Staat wiederum solche Plattformen gebraucht als Handlanger, um bestimmte Regeln durchzusetzen.
Zum Beispiel, was meinen Sie da?
Naja, man wird dem Ganzen nicht mehr Herr und verlangt jetzt von einer Plattform wie Facebook technisch bestimmte Entscheidungen zu treffen und Inhalte runterzunehmen. Und dann passiert aber gar nichts mehr mit den Urhebern dieser Inhalte. Es findet keine Strafverfolgung mehr statt oder man wird ihm einfach nicht mehr gerecht. Und da, glaube ich, kann es keine technische Lösung sein, die Plattformanbieter jetzt entwickeln, ja, solche Entscheidungen treffen zu müssen. Aus rechtlicher Sicht ist Facebook quasi ein privatwirtschaftliches Unternehmen, wie andere Netzwerke auch, wie Twitter oder auch YouTube, die sich durch ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen im Prinzip regeln und diese auch gestalten können. Und sie sind auch aus rechtlicher Sicht nicht haftbar zu machen für die Inhalte, die sie auf diesen Plattformen haben und für die Inhalte, die sie auf diesen Plattformen hosten. Das heißt, sie müssen Inhalte selbst eben nicht überprüfen, sondern nur reagieren auf Meldungen.
Das heißt, sie könnten im Grunde posten oder alles stehen lassen, was da drin steht, egal welchen Inhalt es ist?
Facebook an sich hat ja, oder andere Plattformen haben ja sich selbst schon gewisse Regeln gesetzt und so orientieren sie sich halt auch an dem Rechtsrahmen, aber sie gehen zum Teil in ihren Gemeinschaftsstandards, in ihren Regeln, was auf dieser Plattform erlaubt ist an Inhalten oder was nicht, über diesen Regeln noch hinaus. Und das hängt damit zusammen, dass es quasi ein einheitliches Set an Regeln ja entwickeln müssen, aber auch instand halten müssen für eine globale Nutzerschaft. Da sind sie wahrscheinlich oft, auch wenn sie es gar nicht wollen, auch wenn es ihre eigene im US-amerikanischen Sinne gar nicht vorgeschrieben ist, gehen sie sogar über solche Regeln hinaus. Zum Beispiel was Nacktheit angeht, zum Beispiel was das Nachahmen von Personen oder das Imitieren von Personen angeht. Das ist auf Plattformen wie Facebook verboten, rechtlich aber eigentlich gar nicht von Belang.
Aber ist das nicht gerade das Komische, dass Facebook eben bei bestimmten Dingen eingreift und bei anderen Dingen sich so schwer tut, einzugreifen? Ist das nicht ein Dilemma? Dann müsste man nicht von Facebook einfach verlangen oder würde man es ihnen nicht leichter machen, ihnen einfach zu sagen, dass sie gar nicht einzugreifen haben?
Wenn sie gar nicht eingreifen würden, würden sie sich selbst, glaube ich, die Legitimation ihrer Existenz nehmen. Also ich glaube schon, dass sie sich an bestimmte gesellschaftliche Konventionen auch halten müssen. Also der größte Vorteil dieser Plattform ist natürlich, dass wir alles, dass wir sagen können, dass wir unsere Meinung äußern können, dass wir Informationen von allen möglichen Ecken dieser Welt bekommen. Je mehr Inhalte, je mehr Personen dort mitmachen, umso mehr Inhalte wird es geben, die die Gesellschaft eigentlich nicht sehen will, die Gesellschaft nicht haben will. Abzuwägen, was auf der Plattform sichtbar sein soll, was erlaubt sein soll, fördert quasi dort auch die Akzeptanz unter den Nutzern, unter einer Gemeinschaft, auch so divers sie eben auch sein mag.
Wäre es also sinnvoll, um dieses Dilemma zu lösen, dass wir jetzt diese Hasskommentare haben, zum Beispiel, wo der Ruf nach Politik laut wird oder der Ruf nach Einschreiten laut wird, dass man stattdessen eine Kultur von unten entwickelt oder sich eine Kultur von unten entwickelt, die deutlich macht, wir wollen das nicht und dadurch so ein bisschen selbstregulatorisch funktioniert?
Soziale Plattformen haben sich da, glaube ich, sehr stark entwickelt in den letzten Jahren auch und bieten den Usern mehr und mehr Tools an, also Möglichkeiten, selbst die Sichtbarkeit zum Beispiel einzuschränken, zu reagieren. Also es gibt Buttons und Tools und Meldemöglichkeiten, bestimmte Inhalte zu melden, direkt mit demjenigen oder derjenigen in Kontakt zu treten. Der Vorteil davon ist, dass wir selbst eine Haltung entwickeln müssen, wir selbst darauf reagieren können, dass sich kleine Streitigkeiten vielleicht tatsächlich auch sehr gut lösen können. Der Nachteil ist von diesem Gegenrede-Argument, dass es für manche halt wahrscheinlich gar nicht machbar ist. Also es schützt eben nicht die Minoritäten. Dann die ganze Online-Aktion ist ein zweiter Nachteil, ist der fluide und heute hier, morgen da. Also wer soll da hinterherkommen, ständig eine Gegenrede oder eine Gegenposition darauf zu reagieren?
Die Gretchenfrage ist aber natürlich dennoch, was macht man nun? Wir haben jetzt das Für und Wider immer abgewogen, aber in der Praxis muss man ja irgendeine Handlung vollziehen. Was macht man angesichts dieser Hasskommentare?
Ich glaube, auch da gibt es eben nicht diese eine Antwort. So vielseitig wie Kommunikation ist, so vielseitig wie unsere Sprache ist, gibt es eben nicht die eine Antwort darauf. Und ich glaube, in diesem Geflecht von der Regulierung von Meinung und Kommunikation spielen die Nutzer eine Rolle, die Nutzerinnen und Nutzer. Es spielt die Plattform an sich eine Rolle und es spielt der Staat eine Rolle. Und je nachdem, ja, welche Eskalationsstufe diese Kommentare denn erreichen, sind unterschiedliche Handlungen gefragt. Und das auszudifferenzieren und das auszubalancieren, ist natürlich tatsächlich Verantwortung dann dieser Plattformbetreiber und Möglichkeiten anzubieten. Je mehr diese Plattformen zu einer globalen Gemeinschaft wachsen, umso mehr wächst eben auch der Anspruch, danach hier Transparenz zu schaffen.
Sagt Kirsten Gollatz vom Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft zur Frage, wie Facebook und auch andere soziale Netzwerke mit Hasskommentaren umgehen sollten.
Musikalisch richten wir uns ja meistens am europäischen und amerikanischen Musikuniversum aus, was aber selbstverständlich nicht heißt, dass es nichts anderes gibt. Gibneuzer ist zum Beispiel ein kleines Netlabel aus Rostov in Russland und es veröffentlicht Rap, zum Beispiel von Vatchet und Nikotaroi. Die wollen aufsteigen, Geld machen, ausbrechen, aber auf Russisch. Als Scherbenhaufen auf dem Boden, so könnte man den Titel des folgenden Tracks übersetzen.
Я помню, я видел во тьме потрепанный ад лос. Там не было места, время пророчило мне не перебегать мост. Из серых холодных трущоб меня тянул хвост. Сумерек звезд, бегом к вам, ответь мам, куда приведет этот кросс. Чувствуем тихо, прожить одним мигом, компьютерным кликом. Укутаны с трепетом мы в пальто великого лика. Гигантский великан, нам линии бликов необходимы. Но свет идет мимо непроходимого дыма. Ищи меня здесь, музыка мир весь. В истории рапа, где не ступала хип-хопа нога. Какое у тебя алиби, папа? В зоне отчаяния среди миллиардов рук. Тут прямо с партом врут. Гонят на бартер в груды тупых осколков. Мне уже не сделать их целыми за пределами племени. Миллениум времени, там так велик мир. Нам бы прибыть к ним, не потеряв дни, чтобы держать нить. Пламя веков, ты вдохни. Я не знаю, что тут, тот ли выбранный путь. А ты просто будь, мы хотим прожить много жизней в одной. Поэтому стараемся убежать куда-нибудь. Отдел прежних крест, теплом надежду стать кем-то, а не болтаться между. Я хочу, как и ты, быть легендой. Но это стоит дороже одежды, да. Красный, как горе кулис, темная мгла там. Красочных порно-актрис и тех, кто за талии лапал. Я принес вам собственный диск, ваш скромный театр, чтобы пустить его вниз осколками на пол. Красный, как горе кулис, темная мгла там. Красочных порно-актрис и тех, кто за талии лапал. Я принес вам собственный диск, ваш скромный театр,
чтобы пустить его вниз. А сколько твердят, я глуп, мне до хрена найду в стоге сена иглу. Я знаю, куда иду, моя жизнь, мое дело, пока светит белая лу. Я ступаю в мглу, глуп, глуп, мне до хрена найду в стоге сена иглу. Я знаю, куда иду, моя жизнь, мое дело, пока светит белая лу. Я ступаю в мглу.
Мы ищем себя, в потоках этих безумных идей. Относимся к расе людей, питаемся ярким светом где-то во тьме. И сколько бы ни было времени, все больше вопросов задал себе. Тонкие нити сплетут паутину, в этом болоте погрязнем мы все. Наткнется коса на камень, за все сполна ответим в финале. Поставив на это дотла, выжигая столь ценный момент на память собственной жизни, автору или тебе так сказали. Выбрал ли правильный курс и ничего не оставил после себя, лишь пустоту, и ты попусту сдулся, загнутый прутом, замкнутый круг, ты загнутый труп. Что будешь дальше делать посреди этих окурков? Кругом лишь те пустые, себя строящие мудрых. За горизонтом рифмы ждут псевдолечащих мифы. Не за мешок валюты строил я здесь свои рифмы. В тот самый день, когда слепой окажется зрячим, немой расскажет, как глухой услышал, как ты начал. Я открываю глаза, для меня много что значит. Желтый листопад, братишка, этим летом осень плачет. Это осень, небо плачет. Желтый листопад, подобно судьбам, мы никак иначе.
Mehr als ein Mord, das Ende einer Flucht aus Eritrea. Unter diesem Titel haben wir in den letzten Wochen hier bei Breitband und auch in unserer Sendung Echtzeit ein Radioexperiment durchgeführt. Eine Serie, die die Hintergründe des Mordes am Asylbewerber Khaled Idris Barei beleuchtet und den Prozess gegen den Täter begleitete.
Dieser Versuch, neue journalistische Wege zu gehen, endet heute. In der vorletzten Folge berichtet unsere Reporterin Jenny Roth noch einmal vom Prozess und vom Schweigen auf beiden Seiten.
Am 12. Januar 2015 verabreichte der Angeklagte seinem Landsmann und Mitbewohner Khaled Idris im Hinterhof des Anwesens Johannes Paul.
Hassan sitzt da auf seiner Anklagebank wie in all den Tagen zuvor, sagt nichts. Derselbe hochgeschlossene Kapuzenpullover. Der Ausdruck in seinen feinen Gesichtszügen immer gleich. Fast könnte man denken, spöttisch. Oder eher gequält, konzentriert.
Wie ich ihn in dem Gerichtssaal dort gesehen habe, er war mir so, ob er getäubt ist. Ich will auch nicht vorzeitig etwas sagen, ne? Aber meine Gedanken sagen es einfach, es ist alles so komisch, soll ruhig bleiben.
Mokhtar ist misstrauisch. Er weiß immer noch nicht, ob er ans Geständnis glauben soll. Er hat auch einen ganz eigenen Blick auf diesen Prozess. Er ist der Kopf der Initiative Uriallo, dem Mosambikaner, der in einer Polizeizelle in Dessau am lebendigen Leib verbrannte und von dem es lange hieß, er habe sich selbst angezündet.
Ich habe ihn beobachtet, als er aus dem Saal da rausging, in dieser langen Flur, wie er gelaufen ist, so ganz langsam und so kaputt und so fertig.
Nur einmal bricht dann doch plötzlich alles aus ihm raus.
Er war in seinem Zimmer, als sie ihn abholten. Er war noch im Schlafanzug und hat sich schnell angezogen. Er hatte nicht einmal Zeit, Schuhe anzuziehen, deshalb ist er in Hausschuhen mitgegangen.
Hassan spricht jetzt immer schneller, verhaspelt sich und bricht dann plötzlich wieder ab.
Nach meinem Eindruck hat er diese ganze Diskussion nicht mehr richtig verstanden und hat sich ein Stück weit irritieren lassen und hat dann auch Dinge gesagt, die, wenn man die Akten kennt, offenkundiger Quatsch sind. Und hat zum Beispiel erzählt, dass er aus dem Bett geholt worden wäre, hätte barfuß zum Polizeiauto runtergehen müssen und im Polizeiauto wären ihm Ketten angelegt worden. So habe ich ihn jedenfalls verstanden, dass er gedacht hat, es bringt ihm Punkte, wenn er das Verhalten der Polizei als möglichst unfair und nicht als korrekt darstellt. Und ich denke mir, wenn jemand aus einem Polizeistaat wie Eritrea kommt, ist diese Verhaltensweise noch nicht mal so fernliegend, indem man auch vom Staat keinen fairen Prozess erwarten kann.
In Eritrea sind willkürliche Verhaftungen, Folter und Zwangsarbeit Alltag. Tausende sitzen ohne Anklage oder Aussicht auf ein Gerichtsverfahren in Haft. Tod im Gefängnis ist üblich. Durch Aushungern oder Misshandlungen. Durch Schläge mit der Peitsche, mit elektrischen Stöcken, das Zusammenbinden des Körpers zu einer Acht, Aufhängen an Bäumen, durch das Hinterherziehen von Gefangenen hinter einem fahrenden Auto. Kennt Hassan die Gefängnisse seiner Heimat? Wie muss ein Prozess hier auf ihn wirken? Gibt es dazu eigentlich gar keine Fragen hier im Saal? Die Richterin hat Fotos in der Hand von einem Bierkasten in einem der WG-Zimmer. Wem der gehöre? Der Mitbewohner, der als Zeuge geladen ist, zuckt mit den Schultern. Vielleicht glaubt er, dass das auf ihn zurückfallen könnte? Auch Mitbewohner 2, 3 und 4 scheuen sich, irgendetwas zu sagen.
Ich glaube aber, das liegt weniger an der Angst oder Zurückhaltung oder Angst vor Konsequenzen, sondern schlicht und ergreifend einem mangelnden Verständnis, was das soll. Also die inhaltliche Kontextualisierung, warum sind solche Detailfragen wichtig? Das Opfer ist ja bereits tot und es hat ja auch einen Täter gestanden.
Herr Salih, Sie selbst müssen sich zu dem Vorwurf nicht äußern.
Zusammen mit den Anwälten steht der Mitbewohner vorn bei der Richterin und mit Hassan. Es ist das erste Mal, dass der Angeklagte aufstehen darf. Die beiden Wachmänner stehen dicht hinter ihm. Bisher hat die Nebenklägerin nicht viel gesagt, nur akribisch mitgeschrieben. Jetzt ist sie diejenige, die als einzige nachhakt.
Kennen Sie Sami, den besten Freund von Khaled?
Sami? Ihn hatte ich doch schon zusammen mit Isaias besucht. Sie ist die Erste, die überhaupt nach ihm fragt.
Sie haben mit Hassan das Zimmer geteilt. Sind Ihnen einmal Verletzungen an seinen Armen aufgefallen? Oder Narben?
Sie ist auch die Einzige, die näher auf das medizinische Gutachten eingeht. Dabei hat der Rechtsmediziner gerade erst in mörderischem Tempo heruntergerattert, was der Kapuzenpulli alles verdeckt.
Auf der Stirn strichförmige Narben. Am Rumpf eine langgezogene Narbe über das Brustbein mit Verlauf nach links. 13 cm lang, 0,5 cm breit. Weißliche Narbenflecken an der Wirbelsäule. Linker Oberarm, eine Narbe von 2,5 cm Länge. Eine weitere Narbe, 4 mal maximal 1,5 cm. Am Unterarm eine abgeheilte Hautschürfung von 8 cm. Am Handgelenk eine bräunliche, parallel verlaufende Narbe. Auch am rechten Oberarm Narben. Des Weiteren zahlreiche stichförmige Narben.
Stichförmige Narben, weiße Flecken. Spuren von Folterungen? Hassans Vergangenheit ist unklar. Sie steht auch nicht zur Debatte. Es sei ein typisches Bild von Selbstbeibringungen, schlussfolgert der Rechtsmediziner. Aber an der Wirbelsäule? Hassan sagt nichts. Das macht das psychiatrische Gutachten für ihn. Darin heißt es, voll zurechnungsfähig.
Die Leute kommen mit einer Vorgeschichte hierher, logischerweise. Die haben auch auf ihrer Flucht Dinge erlebt, die wir uns in unserem behüteten Leben hier in Deutschland nur schwer vorstellen können. Und dass es dann zu Konfliktsituationen beispielsweise kommt, man dann sozusagen einen engen Raum hat, wenig Privatsphäre, eine schwierige, teilweise traumatisierende Fluchtgeschichte, wenig, sagen, 1:1 Betreuung, Beratung für die Menschen, wo es eigentlich Not tut, das leider solche Dinge passieren können, ist, denke ich, ein trauriger Fakt. So.
Ereignisse aus der Vergangenheit können die Gegenwart überlagern, Erinnerungen verfälschen oder auslöschen. Das sind nur wenige, die sich mit diesen psychischen Folgen von Traumatisierungen auskennen. Mirjan Schuler-Utschak hat jeden Tag damit zu tun. Sie arbeitet mit Flüchtlingen in der Psychiatrischen Universitätsklinik der Berliner Charité.
Konzentrationsstörungen können vorhanden sein, Erinnerungslücken etc., dass sie also nicht immer hier im Hier und Jetzt sind und die können nicht so schnell die Sprache zum Beispiel lernen, die können nicht so schnell Kontakte knüpfen, ihre Aufnahmefähigkeit, all das verändert sich in diesen Zuständen. Das heißt also, wenn sie traumatisiert sind, haben sie nicht mehr Zugang zu all ihren Fähigkeiten und Kompetenzen.
Und dann werden sie im Zweifel zu Integrationsverweigerern abgestempelt oder abgeschoben.
Wenn wir in Deutschland Flüchtlinge aufnehmen und wir behandeln die nicht richtig, dann ist das wirklich schwierig auch für die Zukunft. Wir werden letztendlich schwerkranke Menschen immer wieder probieren zu integrieren, aber wir werden es nicht hinkriegen.
Vielleicht sprechen die Narben ihre eigene, Hassans Sprache. Nur hört die keiner oder versteht sie nicht.
Er warf das Messer fort, er erinnert sich nicht, ob nach rechts oder links.
Eigentlich müsste die Verteidigung noch hier nachbohren. Wir wissen immer noch fast nichts über Hassan. Auch an Tag 4 sitzt er immer noch bewegungslos da. Brodelt das hinter dieser Fassade? Woher kommt die Wut gegen sich selbst?
Und zum meisten, was ich hier erlebt, es werde nicht nachgefragt richtig. Und diese Justiz bei den Halle, das war auch genauso. Ich will jetzt nicht das Justiz kritisieren. Die Justiz ist auch ein System.
Ein System, das massive Gewalterfahrungen des Angeklagten attestiert, ohne sie aber weiter zu hinterfragen. Das Ungreifbare und das Schweigen auf beiden Seiten der Gerichtskammer war nie so laut wie heute.
Schweigen. Ende einer Flucht von Jenny Roth. Das war der siebte Teil unserer Serie über den Mord am eritreischen Asylbewerber Khaled Idris Barei Anfang des Jahres in Dresden. Für dieses Serial haben ja die Deutschlandradio Kultursendung Breitband und Echtzeit zusammengearbeitet. Die Echtzeit startet in 2 Stunden und dort gibt es dann den 8. und letzten Teil von Ende einer Flucht.
Ja, und dann kann man das Ganze auch nochmal komplett nachhören im Netz auf deutschlandradiokultur.de. Und vielleicht muss man sagen, es war ein Experiment, also der Versuch, wie eine Art Live-Doku in ein Thema einzudringen und das auch nacherlebbar zu machen. Es ist nicht ganz unumstritten. Es gibt auch andere Beispiele in den USA, da die Autorin natürlich so eine ganz subjektive Perspektive einnimmt. Und da kann man natürlich darüber diskutieren, ist das gut oder ist das schlecht. Das hat sicher auch Vor- und Nachteile.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist zum Teil sogar das, was hier im Deutschlandradio gelaufen ist, in den Prozess eingeflossen. Also Anwälte oder Staatsanwältin haben Teile dieser Serie gehört und sich unter Umständen darauf bezogen. Was ich trotzdem sehr gut an dieser Serie finde, dass im Gegensatz zu so Einzelbeiträgen gibt es hier ja auch immer wieder so neue und überraschende Wendungen, eben weil man so wie in quasi in Echtzeit diesen Prozess mit begleitet. Und was ich finde, was besonders gelungen ist, das ist ja eine, eigentlich am Anfang hieß es ja eine relativ einfache Geschichte so, aber dann merkt man eben, wie komplex das ist und wie all diese Leute miteinander so verschachtelt sind. Und erst dadurch wird man meiner Ansicht nach diesem ganzen Fall und auch diesem der Person Khaled Idris Barei so richtig gerecht.
Mhm. Ja, so kann auch Radio sein. Also Sie können auf Twitter gern auch Ihre Meinung uns mitteilen, wie Sie dieses Experiment gefunden haben, wie es auf Sie gewirkt hat hier bei Breitband und dann später noch der letzte Teil in der Echtzeit. Diese Breitband-Ausgabe ist aber jetzt zu Ende. Hier im Programm kommen gleich die Nachrichten und unser Theatermagazin Rang 1. Unter breitband.deutschlandradiokultur.de gibt es alle Themen der Sendung und auch alle Infos über die Musik.
Apropos Musik, eine haben wir noch, The Other Side von Lukas. Und damit sagen wir Tschüss. Ich bin Martin Böttcher.
Und Violins. Tschüss.